Willkommen zurück im Podcast. Marie, Alex, schön, dass ihr da seid.
Danke.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Felix. Beziehungsweise eigentlich haben wir uns ja tatsächlich so ein bisschen selbst eingeladen, muss man sagen.
Aber ihr seid auch, muss man fairerweise dazu sagen, fast 400 Kilometer angereist.
Ja. Das stimmt. Also es war uns jetzt einfach lieber, mit dir vor Ort zu sprechen, als dass wir das Ganze online per Zoom machen oder ähnliche Formate.
Ich habe heute Morgen zu meiner Frau gesagt, so langsam fühle ich mich berühmt. Meine Gäste kommen 4 Stunden mit dem Auto extra zu mir gefahren.
Mhm.
Ja, also ich glaube, im CrossFit-Bereich hast du einfach wirklich eine super Reichweite, muss man sagen. Und sag mal, wir beide hören deinen Podcast. Und von daher war das, sag ich mal, deine Idee, Marie, zu sagen, Mensch, wollen wir vielleicht auch mal beim Felix in den Podcast gehen.
Genau. Ursprünglich kam am Anfang die Idee, ja, lass uns doch irgendwas Neues dieses Jahr machen, irgendwas Neues ausprobieren. Wir haben jetzt 4 Locations und dann kam die Idee, lass mal einen Podcast machen. Und dann erstmal so, ja, kriegen wir das überhaupt alleine hin? Und dann, ja, vielleicht sollen wir es erstmal ausprobieren, ob wir es überhaupt können selber. Und dann kam vom Alex den Vorschlag, ja, wie ist das mit dem Felix, irgendwas zu machen, ihn einfach mal anzuschreiben.
Ihr seid schlau, ne? Also ich bin ja den harten, eisernen Weg gegangen. Ne? Ich habe ja so wirklich Learning by Doing mir den ganzen Kram selbst beigebracht. Und ich kann euch sagen, es ist gut, wenn man da einige Stufen überspringt. Ja, also ich bin nicht unbedingt stolz auf meine ersten Folgen, weil das war schon sehr rudimentär, muss ich sagen. Also die erste Folge, ihr seht es ja jetzt hier vorne. Wenn man durchs Fenster durchguckt, da haben wir da in dieser riesengroßen Lobby aufgenommen mit so kleinen Lavalier-Ansteckmikrofonen. Und ja, wenn ich heute in die ersten Folgen reinklicke, dann kräuseln mir sich so ein bisschen die Haare.
Ja.
Also von daher ist es schon mal sehr, sehr schön, dass ihr an mich denkt, wenn ihr an das Thema Podcast denkt.
Genau, du verkörperst ja eigentlich beide Sachen. Also du hast ja sowohl, sag ich mal, im CrossFit-Business bist du schon sehr, sehr lange dabei und gleichzeitig, wie wir dann auch, oder du eigentlich, durch Zufall gesehen hast, auch ein Podcast-Business. Und insofern
Ist das
natürlich wirklich der perfekte Ansprechpartner an der Stelle.
Und wir haben ja auch so ein bisschen gemeinsame Historie. Ne? Meine CrossFit-Reise, ja. Die ging ja so vor ja, mittlerweile schon über 10 Jahren los, aber eine der ersten Stationen in der Tat war CrossFit Munich, weil ich damals, das war 2014, als ich studiert habe, habe ich ein Praktikum gemacht in München bei der Firma Bearing Point und davor hatte ich schon angefangen bei CrossFit Konstanz vom Olli zu trainieren und dann natürlich, wenn man einmal angefixt ist, die erste Suche geht nicht, wo wohne ich in München, sondern wo trainiere ich in München. Das war so Google-mäßig angeschmissen. 2014 ist jetzt 10 Jahre her. Damals war die Auswahl an CrossFit-Boxen noch überschaubar. Mittlerweile, ich meine, das könnt ihr mir dann beantworten, wie viel es mittlerweile gibt. Aber ich sag mal, 2014 gab es eigentlich, wenn du CrossFit und München gegoogelt hast, kam CrossFit Munich und dann kam erstmal lange nichts. Also für mich war es klar, wo ich hingehe. Ich glaube, es gab 2014 auch nur die eine Location. Nice.
Genau, das stimmt, ja, genau.
Die war, ja, sagen wir mal, so ein bisschen Fight Club-mäßig, ne? Für die Nicht-Kenner. Ich glaube, man hätte sich niemals aus Versehen dahin verirrt. Das war in einem Hinterhof von so einem Eventgelände.
Ja.
Puh, sehr, sehr spannend.
Muss man erstmal finden, auf jeden Fall.
Also ohne Wegbeschreibung hätte ich da niemals hingefunden. Aber es war auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Zeit und das war auf jeden Fall auch einer der Gründe, warum ich mich sehr gefreut habe, als ihr mich dann angeschrieben habt, weil ich finde es immer ganz schön, wenn man so lange Zeit dann vielleicht auch gar keinen Kontakt hat, weil dann trifft man sich wieder und dann hat man sich einiges zu erzählen.
Also ist auf jeden Fall eine Menge passiert seit 2014, dass das Ganze bestimmt. Diese Location existiert nicht mehr, ist jetzt keine CrossFit-Box mehr, das Gelände ist immer noch ein bisschen im Umbruch. Das ist das jetzige Werksviertel und ist schon in vergleichbarer zentraler Lage. Und da muss man natürlich einfach sagen, dass ein Eigentümer in München vielleicht seinen Grund und Boden etwas lukrativer einsetzen kann, als ihn für eine CrossFit-Box zu vermieten.
Und, das geht doch gar nicht. Das ist doch hier, also bitte, mehr Umsatz pro Quadratmeter ist doch quasi unmöglich, oder?
Ja, es ist Vor allen Dingen das Problem ist, wenn ich die CrossFit-Box habe, habe ich natürlich auch gleich mit den anderen möglichen potenziellen Mietern, kann ich schnell ein Thema haben. Damals durften wir dort alles machen. Also
da war aber fairerweise nichts außer...
Genau, es war so ein Fotostudio, die aber auch sehr tolerant waren. Ansonsten wurde aber wirklich, wir hatten da Leute, die um 1:30 nachts den Schlitten geschoben haben über den Asphalt. Und wir konnten richtig, richtig laut sein. Das hat unglaublichen Charme gehabt, muss man sagen, das Gelände. Und auch heute wird noch so ein bisschen nostalgisch darauf geschaut. Faktisch muss man aber sagen, würde sie die Location mit den Baumarktduschen, die wir damals da reingepackt haben, Unisex-Toiletten hatten wir sogar, also es gab keine getrennten Toiletten. Was, glaube ich, mittlerweile schwieriger wäre, das am Markt in München durchzusetzen oder allgemein auch in Deutschland durchzusetzen. Also da hat doch ein Wandel stattgefunden, dass der Anspruch der Leute auch einfach größer geworden ist. Also ich glaube, der allererste, vielleicht an der Stelle, war ja auch mal bei dir im Podcast, der erkannt hat. Nicht tatsächlich jetzt den Leo Löhr.
Ach, Leo, den, ja,
den
okay.
Leo, erwähnt, der in Berlin, da sage ich mit MyLeo, als er in die große Halle gezogen ist mit den Containern, der da, finde ich, schon wirklich sehr früh einen hohen Standard gesetzt hatte.
Trendsetter, ne?
Ja, absolut, absolut. Also hat er sehr früh das, fand ich, erkannt, dass eben ein gewisser Komfort und vor allen Dingen Style, dass das auch wichtig ist. Und damit, wie du sagst, auch schon Trendsetter hatte auch eine gewisse Standard erstmal gesetzt, an dem, glaube ich, nach und nach sich auch einige andere CrossFit-Boxen orientiert haben.
2014 war jetzt aber ja nicht der Start von CrossFit Munich. Ne? Da bin ja ich dazugekommen. Die Geschichte ging ja so ein bisschen früher los. Marie, wann bist denn du eingestiegen?
Auch 2014. September 2014 kam ich nach München, ursprünglich für ein Studium. Und meine Anlaufstelle war auch sofort CrossFit Munich. Direkt ein super Flat abgeschlossen und dort trainiert. Ja, bis 2000.
Marketing hat anscheinend funktioniert, ne?
Ja, also damals, obwohl ich sagen muss, wir hatten vielleicht 3 Leute, die sogenannte Superflat hatten. Also Superflat.
Was war denn da drin? Erklär mal bitte für...
Man konnte quasi in der Box wohnen.
Auch schlafen, ja?
Ja.
Also du hast es nicht gemacht, aber es gab Leute, die auch tatsächlich sogar das, die so passioniert waren und gesagt haben, okay.
Also eigener Schlüssel war quasi so mit inbegriffen.
Fast, ja. Also man konnte ja schon sehr weitreichend trainieren und das hast du ja auch dann auch reichlich genutzt und dich da mal dann nach und nach auch als Athletin sehr stark weiterentwickelt.
Ja, für mich war sofort klar, wegen den Öffnungszeiten, 6 Uhr konnte ich rein trainieren, mittags zur Uni dann wieder trainieren und das wäre in keiner anderen Box in München gegangen zu den Zeiten, ja.
Du warst ja damals, als ich angefangen habe, nicht alleiniger Geschäftsführer. Mhm. Du hattest ja noch einen Kollegen.
Genau. Ja.
Den ich auch im Onboarding kennengelernt habe. Mit dem hatte ich auch damals Kontakt. Ich bin mal so den E-Mail-Verlauf von damals durchgegangen. Habe ich natürlich alles noch. In der Cloud wird doch alles gespeichert. Hier geht doch nichts verloren. Und es war witzig, weil wir haben auch damals so ein Special Agreement für mich gemacht, weil ich ja von Anfang an gesagt habe, ja, ich bin nur 3 Monate da, ich bin armer Student, können wir da nicht was machen. Ne? Also auch damals, ihr wart schon sehr, sehr tolerant, was das angeht.
Okay. Ich kann mich jetzt tatsächlich an den E-Mail-Verlauf auch nicht erinnern. 2014, muss ich sagen, war ich selbst auch noch in meiner alten Tätigkeit, in der Bank tätig. Also ich habe lange Zeit in einer Bank gearbeitet und zusammen mit meinem damaligen Partner, dem Daniel, eben CrossFit Munich, nach und nach weiterentwickelt. Und ziemlich genau ein Jahr später habe ich dann den Schritt gemacht, meinen, in Anführungsstrichen, sicheren Bankjob aufzugeben und das Ganze dann Vollzeit bei CrossFit Munich zu machen.
Das impliziert ja auch so ein bisschen, dass dann gewisser Wachstum vorhanden war. Ne? Also ich meine, wenn das irgendwie nicht gewachsen wäre, hätte man ja auch nicht unbedingt gesagt, okay, scheiß aufs Geld. Also irgendwie müsst ihr ja damals schon gewisse Wachstumschancen gesehen haben.
Genau, also das Wachstum war, ich würde sagen, der große Step war so ab 2012 ungefähr. Das fing auch ziemlich genau zu dem Zeitpunkt an, als wir diese Location, von der wir gesprochen haben, angemietet haben, mit dem Einstieg von Reebok auch. Das war meines Erachtens damals wirklich ein sehr großer Schritt. Und wir hatten schon, ja, eigentlich tatsächlich schon 6 Jahre Historie, wo Wobei die Historie sich auch davon 4 Jahre lang im Park abgespielt hat. Also sehr, sehr klein alles. Und ab 2012 fing es dann aber dynamischer an zu wachsen. Eben auch in Verbindung mit dieser neuen Location, die natürlich auch gezogen hat, weil die Leute logischerweise auch einen Mehrwert sehen wollen. Für Training im Park oder stundenweises Einmieten in einem Gewichtheberraum sind die Leute nicht bereit, zu viel Geld auf den Tisch zu legen. Da wurde in der eigenen Location wurde dann doch der Mehrwert gesehen und so hat sich dann einfach eine entsprechende Dynamik entwickelt. Also CrossFit wurde bekannter insgesamt und da muss man natürlich auch sagen, und das ist auch Chapeau an meinen damaligen Partner, dass er sich den Namen CrossFit Munich da auch sehr früh gesichert hat. Das war natürlich dann auch eben sehr hilfreich bei irgendwelchen Google-Suchen. Das auf jeden Fall auch. Und insofern sag ich mal, wenn, ich glaube, wir 2012 hatten wir vielleicht so 50 zahlende Mitglieder. Und ich würde sagen, als ich dazugekommen bin, waren wir bestimmt schon bei 400. Also da hat schon wirklich eine Entwicklung stattgefunden.
400 Leute da auf der Fläche in dieser Halle, die hatte 2 und dann am Ende 3 Räume, glaube ich, ne?
Inne oder
was? Ja, also bis zu 4 Räume hatten wir am Ende. Als ich 2014 dabei war,
da waren es, glaube ich, 2, ne? 2014
genau,
müssen es 2, also
zwei
Anfang
Räume
zumindest.
Und kurz danach wurde ein dritter Raum eröffnet. Das war unser Gewichtheberraum sozusagen. Da kamen auch die ersten Assault Bikes rein. Super kalter Raum. Im Winter war da eine Eisfläche gefroren. Wir haben dann erstmal unsere Langhanteln vor die Heizlüfter gelegt, 10 Minuten, als sie so ein bisschen warm wurden. Aber auch ein sehr schöner Raum oder war einfach eingerichtet, aber hat den Zweck erfüllt.
Von welcher Gesamtgröße? Hast du das im Hinterkopf noch? Wie viel Quadratmeter waren das insgesamt? Weil Raum hört sich, ne?
Ja,
es war
also
auch wirklich nur ein Räumchen.
Also ich glaube, der hatte, also wir hatten immer so gesagt, eigentlich eine Größe, die man irgendwo haben muss. Also Minimum muss jeder Raum so 130 Quadratmeter haben, um eine gewisse Klassengröße reinzubekommen. Der lag auch schon darüber. Ich glaube, irgendwie so bei 150 war der vielleicht. Das war auch, muss man sagen, dieses Gelände im Umbruch. Wir hatten die ganze Zeit dieses Damoklesschwert, dass wir wussten, irgendwann müssen wir dort raus aus dieser Location. Was, sage ich mal, auch die eine oder andere schlaflose Nacht immer wieder bereitet hat. Vor allen Dingen, wenn man eben wusste, okay, jetzt endet dieser befristete Mietvertrag. Mal schauen, ob er noch verlängert wird. Das war die negative Seite. Die positive Seite allerdings, wir konnten uns nach und nach weiterentwickeln. Also es war so, wir hatten den ersten Raum angemietet, dann, hui, jetzt läuft es auf einmal gut. Und da drüben ziehen gerade welche aus, dann können wir den zweiten Raum anmieten. Und so, sage ich mal, hat sich es nach und nach, eben wie Marie gesagt hat, bis zu 4 Räume eben auf dem gleichen Gelände, die auch alle irgendwo ganz gut erreichbar waren, konnten wir da anmieten. Also ein Riesen, muss man sagen, im Nachhinein ein Riesenerfolgsfaktor, ein Riesenglücksfall, dass wir da die Möglichkeit hatten, uns eben so weiterzuentwickeln auf dem gleichen Gelände. Zu vergleichsweise auch, weil es eben wirklich eigentlich Abrissräume waren, zu vergleichsweise auch günstigen Konditionen. Das muss man auch ganz ehrlich sagen für Münchner Verhältnisse.
Ich wollte gerade sagen, ne, jeder, der jetzt an München denkt, sieht diese riesen fetten Immobilienpreise. Ich glaube, wenn du heute irgendwie was in einer richtig großen Größenordnung anmietest, da hast du erstmal einen ganz schönen Batzen, den du abdrücken musst.
Genau, das stellen wir ja auch jetzt fest. Also jetzt mal, wir mussten dieses Gelände ja verlassen. Und Es war mit Vorlauf, aber dennoch, der Immobilienmarkt in München, also er ist sicherlich einer der schwersten in Deutschland. Und logischerweise jeder CrossFit-Box-Besitzer sagt, was ich hier nicht gehört habe, boah, ist das schwer, was passend zu finden mit der entsprechenden Raumhöhe, dass ich laut sein darf, dass Sanitäranlagen eingebaut werden kann. Also diese Themen, die hat natürlich jeder. Aber wenn dazu, sage ich mal, der Immobilienmarkt eben noch sehr, sehr eng ist und die Eigentümer sich mehr oder weniger aussuchen können, wen sie als Mieter haben, dann muss man natürlich auch die Eigentümer schon überzeugen davon, dass eine CrossFit-Box jetzt auch der geeignete Mieter für den Eigentümer ist. Und das war schon eine sehr intensive Suche jeweils. Tatsächlich hat es einfach, muss man auch sagen, auf verschiedenen Wegen auch einfach sehr gut geklappt. Also teilweise ging es über die konventionellen Wege, Immobilien-Scout anwerfen und einfach regelmäßig reinschauen. Also nicht eben einmal im Monat, sondern eben...
Einmal am Tag.
Genau, so ungefähr. Ist eine neue Location da und wenn sie da ist, dann auch sofort anrufen und kann ich hinfahren. Zweimal hat es, sage ich mal, also für unsere vier Location jetzt aber auch dadurch geklappt, dass wir in bestehende Flächen, die als Fitness schon genutzt wurden, reingegangen sind. Einmal wurde zu uns angeboten, das zweite Mal sind wir auf jemanden zugegangen und haben gesagt, könntest du dir eventuell vorstellen, oder wenn es mal bei dir vielleicht die Fläche nicht mehr ganz so gut passt, für uns würde sie sehr gut passen. Und da wurde man sich dann auch nach gewissen Verhandlungen dann einig, sodass wir darüber auch dann unsere letzte Location beispielsweise gefunden haben.
Wie sah damals so das Thema Werbung aus? Also ich meine, heute ist ja, es geht ja nichts mehr an irgendwie Facebook-Ads, Instagram-Ads vorbei. Zumindest mal bei den meisten CrossFit-Boxen, außer man ist vielleicht irgendwie so etabliert, dass es alles läuft. Aber wie war das damals? War das nur Mund-zu-Mund-Propaganda oder habt ihr da irgendwie, keine Ahnung, eine Anzeige geschaltet in der Zeitung? Wie kann man sich das vorstellen? Weil von, sag ich mal, relativ kleinem Park auf 400 Mitglieder ist ja jetzt, sag ich mal, der Traum von gefühlt jeder CrossFit-Box. Ne? Ich sag mal, der Durchschnitt in Deutschland, was CrossFit-Boxen angeht, dümpelt so um die plus minus 100 rum. Ne? Ich glaube, das waren so die letzten Zahlen, die ich im Kopf habe. Mittlerweile, ihr seid ja deutlich über den 400 auch nochmal drüber, aber für damalige Verhältnisse 400 ist ja auch schon echt ganz schön krass gewesen.
Ich glaube, am meisten haben wir profitiert von dem CrossFit Games Video, was 2014 das erste Mal rauskam, so eine Doku darüber. Und da haben halt die meisten in Deutschland das erste Mal den Namen CrossFit gehört und überhaupt gesehen, was ist es. Und dann einfach über Google gesucht, CrossFit eingegeben und dann geschaut, okay, CrossFit Munich gibt es. Und dann auf die Internetseite gegangen. Das, glaube ich, war sehr, sehr gut damals.
Und es gab noch ein zweites, was uns auch sehr geholfen hat. Und zwar, das war ein Journalist von der Süddeutschen, der, sag ich mal, privat auch Sport, recht viel Sport betrieben hat. Und der kam auf uns zu und hat ein Interview mit uns geführt. Und tatsächlich, ich war auch ganz überrascht, ich wusste nicht, in welcher Größe das ist, hatten wir eine komplette Seite, ich glaube die Panoramaseite, auf der Süddeutschen eingenommen. Also meine Arbeitskollegen, meine Eltern und alle in meinem Umfeld konnten gar nicht glauben, was ist denn da los? Wir eben, unsere CrossFit-Box. Und der Artikel war auch wirklich gut, gut geschrieben. Bisschen reißerisch, so musste damit CrossFit verkauft werden. Und dann kamen auf einmal ganz andere Formate auch auf uns zu. Weil natürlich, die das auch gelesen haben. Das waren jetzt, es war jetzt alles keine Hochkultur. Also da war jetzt zum Beispiel RTL 2 auch dabei, die da mal eine Doku da gemacht haben.
Das habe ich gesehen, das fand ich damals mega. Ich glaube, das war Welt der Wunder.
Nee, das war ProSieben wieder. Ach, genau, der ProSieben. Welt der Wunder. Der hat auch sehr viel gebracht. Der hat tatsächlich, glaube ich, bei YouTube auch über 1 Million Klicks.
Ja, das also war verrückt. Cool, auf jeden Fall.
Der Beitrag auch, ich glaube, jetzt 10 Jahre später kann man sagen, war ziemlich gefaked. Also, weil diese Abnehm-Story, die da eigentlich dahinter stand, die hat überhaupt nicht funktioniert, was einfach auch daran lag, dass einfach der Protagonist auch dann, ja, sagen wir, seine Prioritäten ein bisschen anders gesetzt hatte, muss man sagen. Und, aber es wurde gut präsentiert, der Sport wurde gut präsentiert und immer wieder kamen damals auch Leute zu uns an, ja, ich habe in unseren Einsteigerseminaren, ich habe den Welt der Wunderbericht gesehen. Und wenn darüber, sage ich mal, so eine Größe, also in Verbindung sicherlich diese Games-Sache, glaube ich, auch ganz, da hat damals CrossFit auch einen sehr, sehr guten Job gemacht, was dieses Media-Team angeht. Und in Verbindung, wenn man dann eine gewisse Größe hat und die Qualität passt, Leute zufrieden sind, dann ist auch tatsächlich, kommt dann dieser Mund-zu-Mund-Propaganda-Effekt, der wird umso stärker. Und den haben wir, sag ich mal, auch regelmäßig gefördert, muss man sagen, durch verschiedene Maßnahmen, sodass wir, du hast es eben angesprochen, ich glaube, wir haben eine einzige bezahlte Instagram-Ad bislang gehabt. Also das ist, natürlich haben wir unseren normalen Instagram-Account, den wir mit Content bespielen, ganz klar. Aber wir haben, ehrlich gesagt, da nie groß Geld für, also in die Hand genommen. Nach dem Lockdown dachten wir einmal, probieren wir es mal. Aber naja, lief jetzt auch so semi-gut. Sondern haben ganz, ganz viel tatsächlich eben aus der eigenen Mitgliedschaft durch Bring-a-Friend-Days, durch Events, da haben wir ganz, ganz viel gewonnen. Und man muss natürlich auch fairerweise sagen, in einer Stadt wie München ist natürlich auch ein anderes Potenzial. Also ich komme ursprünglich auch aus dem Norden Deutschlands, aus einer Kleinstadt eher. Da wäre solche Dimensionen nicht möglich. Da ist man dann wahrscheinlich einfach, weil die Stadt auch gar nicht so das hergeben würde, natürlich in ganz anderen Dimensionen. Also das kommt auch schon fairerweise, da muss man dazu sagen, dass man eben über 1000 hat, ist nicht in jeder Stadt möglich. Ne?
Auf der anderen Seite, also unabhängig jetzt von der Stadt, natürlich ist es ein Riesenfaktor, ne? Aber das nutzen ja wahrscheinlich viele auch als Ausrede in Anführungszeichen für den fehlenden Erfolg. So nach dem Motto, ja, ich lebe hier auf dem Land, ne? Kann ja gar nicht so viele Mitglieder haben, in gewisser Art und Weise richtig, weil allein das Einzugsgebiet ist ja in einer Stadt wie München mit Millionen Einwohnern ganz anderes. Wenn ich das vergleiche, wir haben jetzt hier in Aschaffenburg 80.000. Mhm. Ja. Gehen wir mal davon aus, dass die potenzielle Zielgruppe vielleicht 1% ist. Na, dann habe ich so einen Pool vielleicht von 800 Leuten und wenn ich davon jeden vierten kriege, bin ich happy. Ja. Wenn du in München 1% auf 2 Millionen legst, reden wir halt über ganz andere Nummern. Ja. Aber trotzdem, das zählt ja irgendwo auch für alle CrossFit-Boxen, die in München sind oder auch in Frankfurt sind oder auch in anderen Städten sind. Und trotzdem sind ja auch nicht alle CrossFit-Boxen gleich erfolgreich. Das hat ja auch schon einen Grund, ne, dass ihr euch vielleicht deutlich stärker entwickelt habt, ihr deutlich stärker gewachsen seid als andere Boxen. Also irgendwo muss da ja noch so ein bisschen ein anderes Erfolgsrezept dahinter stecken.
Also ich glaube, es ist natürlich, wir waren schon sehr, sehr früh am Markt, muss man sagen. Wenn ich 2006, 2007 mit Outdoor-Trainings anfange, dann habe ich natürlich auch schon einfach eine gewisse Erfahrung gesammelt, was Coaching angeht oder insgesamt, wie man mit Mitgliedern, umgeht, wie man das Ganze vermarktet. Das war sicherlich so dieser First-Mover-Aspekt, hat sicherlich eine Rolle gespielt, glaube ich. Es ist ganz schwer zu sagen, was machen andere Boxen anders, weil natürlich wird das irgendwie dann auch, jeder betreibt sein Business so, wie er möchte. Wir, glaube ich, sind beide mit einer sehr großen Leidenschaft bei dem Sport selbst dabei und, glaube ich, gestalten auch die Box so, wie wir sagen, wie wir selbst trainieren möchten und wie wir es gerne hätten. Und offensichtlich spricht das auch andere an, glaube ich. Das muss man feststellen, dass wir eben mit der Art, wie wir die Box ausrüsten, was das Equipment angeht, was den Style der Box angeht, dass wir uns selbst damit eben sehr stark infizieren können und dass es auch andere gibt, die es gut finden. Plus, ich glaube, ich meine, jetzt redest du mit 2 Leuten von einem Staff, der, ja, also nehmen wir jetzt mal nur die Trainer, der mittlerweile fast an die 60 heranreift. Also das heißt, ist natürlich, glaube ich, so die Auswahl derjenigen, die uns auch repräsentieren, die eigentlich dann vor Ort sind, weil ich selbst muss gestehen, so viele Classes gebe ich tatsächlich nicht. Meine Fokus liegt eher auf anderen Themen. Und das, würde ich sagen, ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass einfach das Team sich eben ganz stark zu meinem Eindruck mit CrossFit Munich identifiziert und ja, unsere Werte, die wir irgendwann mal aufgestellt haben, auch so weitergibt, das offensichtlich bei vielen Leuten gut ankommt.
Marie, wie ging denn dann deine Entwicklung weiter? Weil du bist ja jetzt heute nicht hier, weil du die Top-Athletin bist, also natürlich auch, ne? Aber du bist ja heute auch hier, weil du mittlerweile ja auch operativ im Geschäft tätig bist. Wie war da denn der Schritt von, ich bin hier Athletin, ich fange hier an zu trainieren, ich kriege vielleicht einen Schlüssel von der Box, vielleicht bin ich auch mal Coach und jetzt bin ich aber auch fester Teil des Teams und treffe Entscheidungen auf Augenhöhe. Also wie war da deine Entwicklung?
Genau, also der erste Step war 2014 die Mitgliedschaft, da habe ich dann 2 Jahre auch trainiert, fast täglich und dann irgendwann war der Step, okay, Coach vielleicht. Und dann bin ich als Minijobber eingestiegen 2016, habe dann meine Classes gecoacht, währenddessen auch immer viel mit Alex trainiert, viel ausgetauscht, Kontakt. Und dann kam 2017 dann so ein bisschen der Wandel, die neue Location am Frankfurter Ring. Und da bin ich dann wahrscheinlich auch, also es gibt nicht viele im CrossFit, direkt über die Box gezogen. Heißt, ich hatte eine Wohnung dort drüber.
Hast du dann vergünstigte Miete bekommen wegen...
Natürlich.
Wegen Lautstärke.
Aus steuerlichen Gründen natürlich gar nicht sagen.
Nee, es gab natürlich auch Einschränkungen wie der Lärm. Ich musste immer mal wieder einspringen, wenn Coach nicht konnte, krank war, verschlafen hat in der Früh.
Haben die dann bei dir geklingelt?
Angerufen, aber... oder
ja, komm mal schnell runter, hier irgendwie steht keiner da.
Ja, das... Gut, das gab es auch schon mal, dass die Mitglieder geklingelt haben. Genau, aufschließen, jemand muss da sein. Das waren halt die Einschränkungen, die man hat, wenn man dort drüber wohnt. Aber natürlich gab es da auch viele Benefits wie kurze Wege zum Training, immer mal wieder in der Mittagspause trainieren oder am Abend nochmal schnell. Das waren so die Vorteile. Und dann mit dem Step, wo der Daniel dann rausging von CrossFit Munich, bin ich dann reingegangen.
Wann war das?
2018, März 2018. Da habe ich dann 12% der Anteile gekauft. Und dann über die Jahre noch ein bisschen mehr. Und das war so eigentlich der Step, wo ich dann Vollzeit dort gearbeitet habe und bis jetzt dann da geblieben bin.
Was mich jetzt ganz, ganz stark interessiert, also das ist ja immer so ein Thema, ne? Gerade wenn irgendwie der Wechsel stattfindet, auch in der Unternehmensstruktur. Ich meine, das ist jetzt vielleicht für den einen oder anderen Sportler nicht so interessant, aber vielleicht für jeden Unternehmer oder jeden CrossFit-Box-Owner, weil die Frage kommt ja dann doch öfter mal auf, irgendwie einer der Partner geht raus, was macht man mit den Anteilen, wie viel sind die Anteile eigentlich wert und so weiter und so fort. Wie habt ihr das damals gemacht? Also wie macht man denn bei einer CrossFit-Box, wie sagt man, okay, das müsste jetzt so viel wert sein? Weil ich habe mir natürlich auch schon häufig die Frage gestellt. Und ich sehe das halt bei sowas wie CrossFit sehr, sehr schwierig. Ne? Weil im Prinzip, klar, du hast hier dein Equipment stehen, das ist irgendwo abgeschrieben. Ne? Also das kann man ja irgendwie, hat jetzt nicht mehr so einen riesengroßen Wert. Mitglieder können von heute auf morgen irgendwie kündigen. Ne? Wenn die sagen, ey, der Felix geht weg, ich bin nur wegen dem Felix hier, ne? Dann kannst du die ja auch schlechter darauf festnageln. Also wie bewertet man zum Zeitpunkt X den Wert von seinem Laden?
Also grundsätzlich, sag ich mal, ist ja dann eine CrossFit-Box auch ein, in Anführungsstrichen, normales Unternehmen, was eine Historie hat und was hoffentlich eine gewisse Planung hat. Und jetzt ein Unternehmensberater oder Wirtschaftsprüfer, der würde sich jetzt eben dann die Gewinnentwicklung anschauen und mit irgendwelchen Multiplikatoren dann hochrechnen, okay, so und so viel ist das Unternehmen wert. Sag ich mal, da gibt es eben sich verschiedene Ertragswertmethoden, beziehungsweise Substanzwerte und so weiter. Das ist auch alles ganz, ganz, ganz nett, wenn man damit das macht. Wir hatten auch, um zu diesem Ausscheiden zu kommen, auch tatsächlich in unserer Satzung ein Verfahren beschrieben, nachdem auch ein Unternehmenswert festgeschrieben, also wie der Unternehmenswert berechnet wird, war dort auch festgeschrieben. Tatsächlich war das auch eine gewisse Orientierung, aber bei einer Trennung ist natürlich auch immer dann der Punkt einer Einigung wichtig. Und das sollte es an dem Fall auch sein. Das wäre auch gar nicht anders möglich gewesen, weil es eben die Anteile so verteilt waren, dass beide hätten, wenn sie gewollt hätten, drinbleiben hätten können. Insofern musste eine Einigung her. Und da hat man dann, ja, dann gewissen Schnaps draufgelegt, eben verhandelt und dann einen Wert gefunden, wo man sagt, okay, das passt für mich, zu dem Preis kann ich mir vorstellen, das Unternehmen zu verlassen. Jetzt muss man sagen, dass damals auch wirklich, wir hatten zwar diese gewisse Mitgliedschaft, aber das war auch eine Situation, die eben sehr stark im Umbruch war, weil wir eben nochmal auf dieses erste Thema, unsere Location im Werksviertel, das war klar, dass dieser Mietvertrag ausläuft. Wir hatten gerade die neue Location, die auch immer noch besteht, am Frankfurter Ring, CrossFit Munich Main, angemietet. Aber es war überhaupt nicht klar, als diese beiden Standorte noch parallel existierten, wie viele Mitglieder kommen denn tatsächlich von diesem Werksviertelstandort in die neue Location, wie viel wechseln mit. Insofern war das auch echt mit einer, muss man sagen, größeren Unsicherheit verbunden zu dem Zeitpunkt. Für mich auch zu sagen, okay, glaube ich jetzt daran sicher, dass das klappt, dass die Mitglieder eben einen deutlich weiteren Fahrtweg innerhalb von München bei nicht gerade immer angenehmem Verkehr auf sich nehmen und zu dieser neuen Location hinkommen. Und das hat sicherlich dann auch den Preis und die Verhandlungen in gewisser Weise mit beeinflusst. Ich habe daran geglaubt und gesagt, das wird weiterlaufen. Die Mitglieder sind zufrieden. CrossFit München hat einen guten Namen. Und Marie hat auch dran geglaubt. Also Marie, wie gesagt, kannte ich ja immer eben gut, da wir auch viel zusammen trainiert hatten. Und man merkt eben, dass wenn man mit Leuten doch einfach, wenn die ähnlich denken, wenn wir ähnliche Einstellungen hatten. Und Marie hatte irgendwann schon mal geäußert, so, ja, vielleicht mache ich mal irgendwann was Eigenes. Und das war mir im Hinterkopf geblieben. Und insofern war dann eben die Frage an Marie, du, da sind jetzt gerade ein paar Anteile frei. Und könntest du dir vorstellen, hier mit einzusteigen? Ich könnte es mir gut vorstellen. Und ja, da hat Marie ja gesagt zu dem Zeitpunkt. Und dann hat sich glücklicherweise, also manchmal muss man sagen, es sind Glück und der richtige Zeitpunkt ist im unternehmerischen Handeln auch, sag ich mal, immer wieder, kann ein wichtiger Faktor sein. Und es war dann tatsächlich so, dass uns ein Studio ganz in der Nähe von der alten Location angeboten wurde. Und wir dann dieses Studio gekauft haben und dadurch einen größeren Teil der Mitglieder halten konnten. Und das war unglaublich wichtig. Der Laden, den wir gekauft hatten, der bis dato, sag ich mal feuchtig gesagt, so semi-gut lief, der war vom ersten Tag an, nachdem wir ihn kurz umgebaut hatten, war eher so ein Functional Training, wir haben ihn zu einem CrossFit-Box umgebaut, der war vom ersten Tag an, war der Laden bumsvoll. Und das ist natürlich dann unglaublich wichtig gewesen, an der Stelle diese Mitgliedschaft zu halten. Und von da aus, sag ich mal, konnte dann das weitere Wachstum einfach passieren. Plus, ich sag mal, es gab, Maria hat es auch mal kurz angedeutet, auch völlig untypisch für eine CrossFit-Box, in unserer Hauptlocation noch weitere Flächen. Und wo wir aber gesagt haben, für CrossFit sind sie nicht zu nutzen. Also wir reden von insgesamt 5 Wohnungen, 3 Gewerbeflächen und einem Gesamtgrundstück von 7000 Quadratmeter. In München ist alles irgendwo vermietbar, habe ich gedacht. Also das kriegen wir schon hin. Also wir mieten jetzt diese eigentlich viel zu große Location an und haben dadurch aber sukzessive auch eben nochmal ein Vermietungsgeschäft aufgebaut, was jetzt so ein zweites Standbein ist, aber schon auch, gerade zum Beispiel in Corona-Zeiten, super wichtig für uns. Das lief einfach mal so weiter, während die Mitgliedseinnahmen logischerweise fast weggebrochen sind. Und das war auch ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor, muss man sagen, an der Stelle.
Das finde ich super spannend, weil das ist, glaube ich, bei ganz vielen, eingeschlossen mir auch so ein Thema, ne? Man guckt ja dann immer auch, wenn man eine neue Location sucht, ja, was könnte denn passen? Und auch mal so ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen vielleicht, ne? Einfach zu gucken, okay, das ist vielleicht zu groß, aber vielleicht habe ich eine kreative Idee, wie kriege ich das untervermietet? Wir machen das ja genauso, ne? Einer meiner Trainer ist Herrenfriseur, der hat da hinten seinen Laden drin seit Jahren, ne? Und trägt einen großen, oder was heißt großen, er trägt einen wichtigen Teil zur Gesamtmiete bei. Na, hier ist noch ein Physiotherapeut mit drin. Mhm. Das sind alles so Faktoren, ne, die am Ende halt unterm Strich den Gewinn ein bisschen erhöhen, weil du einfach weniger Miete zahlen musst. Ne? Und ich glaube, das ist auch so ein Faktor, wo es dann wieder so ein bisschen auch um das Thema Wirtschaftlichkeit und auch wirtschaftliches Denken geht, dass man halt mal so ein bisschen von außen auch drauf guckt. Ne? Weil viele CrossFit-Boxen werden ja auch von CrossFit-Enthusiasten geführt, die vielleicht das als Hobby machen, die am Ende irgendwo glücklich sind, wenn sie eine Fläche haben, wo sie trainieren können, wo sie vielleicht, ne, ihre Geräte reinstellen können, und wenn noch 10 Freunde mittrainieren, sind die glücklich und trotzdem schreiben sie CrossFit drauf, aber dass es halt am Ende auch ein wirtschaftliches Unternehmen sein muss, und das ist ja auch, glaube ich, für mich und auch für alle anderen CrossFit-Box-Owner immer diese Thematik, auch warum gewisse Preise verlangt werden müssen, dass halt am Ende des Monats auch genug hängen bleibt, das ist immer so ein Thema. Aber wenn es halt Unsicherheiten gibt, dann macht es halt durchaus Sinn, so andere Geschäftsfelder wie zum Beispiel jetzt hier das Thema Podcast oder das Thema Vermietung für sich zu entdecken, weil irgendwann kommt der Punkt, da bist du dann glücklich drüber.
Genau, also ich meine, ich finde, für die Grundvoraussetzung durch die Leidenschaft für den Sport, also die sollte man auf jeden Fall mitbringen. Aber von vornherein eben eine gewisse, ja, Wirtschaftlichkeitsplanung ist natürlich auch meines Erachtens absolut unabdingbar. Und das haben wir auch bei jedem Standort, den wir neu eröffnet haben, auch gemacht. Also bevor wir den Südstandort, den die Marie jetzt leitet, eröffnet haben, da haben wir eben auch dann einen Businessplan aufgestellt, gesagt, okay, das sind unsere Investitionen. Das sind die Fixkosten, die wir jetzt am Anfang haben, im Wesentlichen die Miete, gewisse Gehälter. Diese Kosten werden natürlich nach und nach ansteigen. Wenn wir mehr Mitglieder dort haben, müssen wir mehr Stunden anbieten und so weiter. Und da einfach sich das mal eben in so einem einfachen Excel-Sheet darzustellen, um zu gucken, macht das eigentlich wirklich Sinn? Kann ich das profitabel gestalten? Wir hatten beispielsweise auch mal eine Fläche angeboten bekommen. Ich glaube, wenn wir die Fläche genommen hätten, dann wäre es heute CrossFit Munich Downtown, weil sie wirklich, sag mal, in zentralster Lage in München liegt. Aber ich habe nicht gesehen, wie ich gesagt habe, dass wir diese Fläche wirklich profitabel betreiben können, zu den Mietpreisen bei der Größe. Und da war dann die Entscheidung, trotzdem man sagt, Lage, nee, machen wir nicht, weil ich weiß nicht, wie das funktionieren soll, wenn auch, das ist natürlich bei uns auch ein Thema, die Mitglieder, sie zahlen einen Preis und können alle Locations nutzen. Und wenn ich dann natürlich irgendwo Standorte habe, wo ich sage jetzt einfach meine Zahl, bei 12 Euro den Quadratmeter Kaltmiete bin und beim anderen aber bei 25, dann ist das schwierig an der Stelle. Und insofern muss das irgendwo, sage ich mal, jede Location in gewisser Weise auch in das Gefüge reinpassen. Mittlerweile, ich sag mal, Indexmieten, sei Dank, sind die Preise leider noch mal ein bisschen gestiegen, aber sie sind immer noch, sie nähern sich nicht den 25, wo ich sage, das kann ich mir kaum vorstellen, ein Business wie CrossFit dort eben profitabel zu betreiben, weil es eben einfach platzintensiv ist. Es ist platzintensiver als ein normales Fitnessstudio. Das muss einem einfach klar sein, wenn man das aufmacht. Und das rechtfertigt meines Erachtens eben auch gewisse Preise, weil ich nicht in jedem herkömmlichen Fitnessstudio eben CrossFit trainieren kann. Dafür ist nicht genug Platz entsprechend da.
Jetzt haben wir ja relativ viel über Business gesprochen, ne? Ich meine, für den einen oder anderen Zuhörer ist ja das Thema Training auch interessant. Und gerade bei einer CrossFit-Box, die jetzt nicht nur eine Location, sondern mehrere Locations hat, die nicht nur 100 Mitglieder, sondern halt 1000 plus Mitglieder hat. Und ich glaube, ihr seid mit der Größe deutschlandweit an Nummer 1. Oder ich wüsste jetzt nicht, ob da noch jemand drüber ist. Aber ich schätze mal nicht. Leider für CrossFit Deutschland. Ne? Ich würde mir wünschen, dass mehr CrossFit-Boxen diesen wirtschaftlichen Erfolg haben und auch diesen Wachstum haben. Aber da wollen wir jetzt nicht weiter drüber sprechen. Also erstmal Chapeau an dieser Stelle. Ne?
Dankeschön.
Da kann sich der ein oder andere was von abschneiden. Und aber ich stelle mir natürlich trotzdem vor, mehr Wachstum bereitet auch immer irgendwo mehr Schmerzen. Ne? Egal, ob das jetzt finanziell ist oder eben auch was sowas wie Community-Building angeht. Wir hatten es ja vorhin kurz im Vorgespräch mit 100, 150 Leuten. Ist es noch einfacher, seine Pappenheimer zusammenzuhalten, wenn man auf einmal um den Faktor 10 wächst? Stelle ich mir das durchaus schwieriger vor. Ihr habt ja auch gesagt, ihr habt fast 60 Leute im Team. Da hast du dann ganz andere Herausforderungen, als eine Stunde von A nach Z zu coachen, sondern da musst du dich halt wirklich drum kümmern, dass die Leute glücklich sind, die Mitarbeiter glücklich sind, dass alle auch wirklich pünktlich kommen. Und dann natürlich das Kernprodukt von dem, was wir machen, ist ja das Training. Also das Programming, wie man das dann halt für so eine große Menge an Menschen so gestaltet, dass halt auch wirklich irgendwie glücklich, ne, jeder glücklich ist, das stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor. Starten wir aber mal mit dem Thema Community. Wie hat sich das für euch entwickelt? Ihr wart im Park, es war super klein und war super privat. Da, ne, kennt jeder jeden und alle sind happy und trainieren zusammen. Dann waren es auf einmal 400 Leute, jetzt sind es auf einmal über 1000 Leute. Wie habt ihr es geschafft, die Community dann doch so zusammenzuhalten, dass so ein Wachstum überhaupt funktioniert?
Ich glaube, hauptsächlich haben wir es durch Events gemacht. Wir pflegen unsere Events. Wir haben immer unsere Traditionsevent, wie zum Beispiel den Kaiser. Das ist ein Workout am Olympiapark, den wir jetzt schon seit über 15 Jahren oder 17 Jahren. Ja. Dann Vereinsmeisterschaft haben wir jedes Jahr, wo da nochmal sehr die Community gebildet wird. Seit neuestem haben wir einen CrossFit Munich Triathlon, wo wir auch Outdoor schwimmen gehen, dann auf Concept 2 Bikes fahren und dann laufen. Und dann Hero Workouts, Girls Workouts, das wird sehr gepflegt bei uns. Also monatlich würde ich sagen, findet im Schnitt ein Event statt.
Die Open.
Die Open, ganz, ganz wichtiger Faktor. Das schauen wir immer, dass das Event auch immer an einer Location ist und wo alle Leute wirklich an die Location müssen, um daran teilzunehmen. Dann weiterer Faktor ist einfach, dass die Coaches die Community pflegen, also dass die aktiv da sind, an Classes teilnehmen, die Leute kennen. Und hauptsächlich, denke ich, ist es sehr die Community pro Standort. Also man hat gemerkt, wo ein zweiter Standort dazu kam, dass die Leute sich so zwei kleine Communities gebildet haben. Dann kam ein dritter Standort dazu, noch eine Community, jetzt der vierte. Das finde ich, sieht man sehr stark, dass es einfach vom Standort abhängt. Ja.
Genau, vielleicht auch mit den Coaches würde ich auch noch sagen, was ein wichtiger Faktor ist, dass wir nahezu ausschließlich Coaches immer aus den Mitgliedern rekrutiert haben, die auch, wo wir wissen, dass die auch ja, in der Community auch eine gewisse Bekanntheit haben. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor, dass die das eben weiterleben. Dann, wie Marie sagt, es gibt, ich würde schon sagen, dass es grundsätzlich Standort-Communities gibt. Aber da muss man sich ja auch vorstellen, dass ja, es gibt dann die Morgen-Community, es gibt dann, sage ich mal, also wenn es jetzt nach Zeiten, wenn man es da irgendwo aufteilt, dann gibt es vielleicht die Hyrox-Community, die speziell diese Klassen besucht. Also es findet schon, es gibt einzelne Untergruppen. Ich glaube, dann ist es im Endeffekt dann doch wieder gar nicht so unterschiedlich, weil auch die Box, die 150 Mitglieder hat, hat, glaube ich, auch da wird es wahrscheinlich gewisse Untergruppen geben. Und diese Größe wird dann am Ende des Tages, glaube ich, gar nicht so wahrgenommen von den Leuten, weil sie sich selbst eben doch nur in so einem gewissen Kosmos bewegen. Wir nehmen es wahr, sag mal, wenn ich durch die Standorte fahre und denke, wow, das ist auch, also man manchmal dann wirklich denkt, krass, das ist etwas, was daraus geworden ist, dann nimmt man das schon wahr, aber ich glaube so, die Mitglieder nehmen diese Größe nicht wahr und das ist auch gut so, weil das ist ja auch ein ganz wichtiger Faktor für CrossFit und auch das, was uns dann doch eben von vielen herkömmlichen Gyms unterscheidet, muss man sagen, dass dieser menschliche Faktor dann auch einfach eine Rolle spielt. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Also wir erleben das hier täglich. Ne? Wir haben einzelne Kurse, einzelne Spezialkurse und du hast wirklich immer wieder die gleichen Leute, die sich für die gleichen Kurse anmelden. Und das ist aber, finde ich, auch gut so, ne? Weil du dann einfach auch nochmal eine stärkere Bindung und einen stärkeren Zusammenhalt hast. Also das finde ich super wichtig. Auf der anderen Seite, ich finde das auch super, wenn man Events hat mit großer Beteiligung. Also wir haben jedes Jahr unsere Summer Challenge, unsere Winter Challenge und da machen ja, so 30-40% der Leute immer mit, ne? Was ich super, super cool finde. Und ich glaube aber am Ende ist es auch immer so ein bisschen abhängig von der Person, die dahinter steht. Ne? Also ich merke das bei mir. Ich hatte Phasen, da war ich eher so ein bisschen anti-Event organisiert, weil ich einfach gemerkt habe, oh, ich habe gerade nicht so Bock. Und das waren aber auch wirklich dann Phasen, wo es dann nicht so lief in der Community, ne? Wo ich dann wirklich gemerkt habe, ach, die Leute driften so ein bisschen auseinander und ich habe mir dann die Frage gestellt und reflektiert, woran liegt das? Und das lag einfach daran, dass ich selbst nicht so Bock hatte. Einfach, weil ich halt andere Themen gerade hatte. Ne? Und seitdem ich jetzt aber auch wieder merke, es ist halt super wichtig, dieses Community-Thema auch aus der, ich sag mal, Führungsposition heraus zu leben und da regelmäßig zu partizipieren, egal ob das jetzt in der Klasse mitmachen ist oder ob das, ne, bei den CrossFit Open haben wir jetzt jeden Freitag hier unser Event gemacht. Das macht keinen Unterschied, ob derjenige, dem der Laden gehört, ob der da wirklich da ist, dabei ist, mitmacht oder ob er einfach sagt, ja komm, ich schließe euch hier den Laden auf, macht mal euer Ding. Also Community muss man auch so ein bisschen führen und pflegen, meiner Meinung nach. Man darf jetzt nicht erwarten, dass das von sich aus passiert. Es kann passieren, es kann auch wachsen. Aber ich finde es immer trotzdem ganz gut, wenn ich dann so ein bisschen den Check-up auch habe und gucke, dass das alles in die richtige Richtung verläuft.
Absolut. Also, aber das ist vielleicht auch wieder ein bisschen der Punkt. Wir machen eben das, was uns selbst auch Spaß macht. Und vielleicht, was die Marie eben erwähnt hat, unser Hero Day. Also da haben wir 12 Stunden lang Hero Workouts gemacht. Und das war schon echt...
Und das hat dir Spaß gemacht, ja?
Also ich fand es tatsächlich auch echt ein richtig cooles Event.
Das war sogar länger als 12 Stunden. Das
haben wir länger als 12 Stunden sogar gemacht?
Echt? Ja, wir haben 8 Uhr morgens angefangen und das ging bis kurz nach 1 nachts.
Nee, genau, das war der Hero Day, war das von 2000... 16, genau, der war nämlich absurderweise, muss man sagen, also wir lernen auch aus Fehlern, der war für 24 Stunden geplant, aber wurde dann um 11 Uhr abends, wurde dann, also nach dann, was sind wir dann, bei 15 Stunden wurde dann gesagt, wir machen jetzt noch Murph als Abschluss und dann reicht's auch langsam, ja. Weil wirklich alle hatten die Hände auf und keiner konnte mehr laufen. Und dann haben wir den aber nochmal, aber das ist natürlich in Erinnerung geblieben, dieser Hero Day. Und dann haben wir ihn letztes Jahr in einer etwas abgespeckteren Variante für 12 Stunden gemacht. Ja. Genau. Und,
ohne Murph als Abschluss, oder?
Nee, Murph war tatsächlich nicht als Abschluss, aber war auch so ein...
War das überhaupt drin?
Nee, es war gar nicht drin. Ne? Weil wir da gesagt haben, es gibt schon den Murph Day, deswegen nehmen wir den jetzt nicht rein, das wird schon häufig genug gemacht. Aber es war eigentlich ein schön abwechslungsreiches Ding.
Ja.
Und wir beide haben auch mitgemacht bei dem Event. Und das, glaube ich, auch ist, wie du sagst, also es spielt schon echt eine Rolle. Leben die das oder wird einfach nur den Mitgliedern irgendwas vorgesetzt? Und wenn die merken, boah, die stehen auch voll dahinter und wollen, ich sage, gewinnen oder einfach irgendwie da gut performen, dann ja, spornt das die Mitglieder auch an. Und ich sage mal, ich glaube, ein ganz wichtiger Faktor ist immer wieder auch Inspiration. Wirklich, ja, Leute durch eben Vorbild sein, dann zu motivieren, zu inspirieren. Und ja, dann, wenn sie das sind, dann merken sie auch nach und nach, stellen sich, sag ich mal, auch die eigenen Fortschritte dann ein. Ne? Die sind ja wieder ganz wichtig darum, dass ich auch dabei bleibe, dass ich da wirklich auch meinen Weg gehe im CrossFit. Ne?
Wie sieht das Programming bei CrossFit Munich aus? Also wie hat sich das über die Jahre entwickelt, Marie? Du bist ja relativ ambitionierte Athletin. Also wenn einer großen Wert auf das richtige Programm legt, dann sind es ja immer die Leute, die ja auch wirklich Bock haben, was zu bewegen. Trainierst du nach deinem eigenen Programm? Trainierst du auch mal in den Klassen mit? Wie machst du es persönlich? Und wie hat sich das ganze CrossFit Munich Programming entwickelt die letzten Jahre?
Also ich persönlich trainiere nach Mayhem hauptsächlich. Heißt, da trainiere ich einmal pro Tag und wenn ich Zeit und auch noch Energie habe, ein zweites Mal. Und da mache ich entweder eine CrossFit-Class mit oder Endurance. Und das sehe ich auch immer noch sehr, sehr wichtig, dass ich einfach auch präsent in den Classes bin, zeige, was meine Leistung ist und die anderen auch so ein bisschen pushe, dort auch mitzugehen, hinzukommen. Das ist so mein Trainingsfokus. Und dann habe ich momentan auch noch ein bisschen Laufen. Das ist sehr, sehr stark. Letztes Jahr Marathon mitgemacht, dieses Jahr auch nochmal vor Marathon und Trailrun mitzumachen. Und was die Classes anbelangt, das programmiere ich jetzt seit knapp 2 Jahren, die CrossFit-Programme. Heißt, wir haben bis vor kurzem das CAP-Programming gemacht, was sehr gut war. Und jetzt sind wir so ein bisschen am Umstellen, dass wir jetzt ein anderes Programm ausprobieren, weil wir gemerkt haben, dass die Leute mehr Kraft brauchen, mehr fokussiert Backsquat machen, Deadliften, Accessory plus dann Workout, was ein bisschen simpler ist, nicht so heiß Gymnastik. Genau, das haben wir. Bloß dann programmieren wir immer noch Endurance-Programme, heißt wenig Technik, einfach nur lange Workouts. Und für die etwas ambitionierteren Athleten haben wir immer Advanced-Programme, CrossFit Advanced, Endurance Advanced, wo da die High Skills kommen. Und im Grunde mache ich alle Workouts, versuche ich so viel wie möglich reinzubekommen. Ja, aber klappt natürlich bei mir auch nicht mehr so ganz mit Recovern.
Hat sich das großartig verändert, so wenn man mal so über das Thema Feedback zum Programming nachgeht, macht das einen Unterschied, ob eine CrossFitbox 400 Mitglieder hat, ob die 1000 Mitglieder hat? Also ist da der Anteil der Leute, denen das, also nochmal anders angefangen, die Leute, die es gut finden, sagen ja meistens selten, dass sie es gut finden, sondern die machen es einfach. Aber die Leute, die es kacke finden, die melden sich immer irgendwie, früher oder später. Bei uns zumindest ist es so. Wie ist es bei euch? Also kriegt ihr viel Feedback zum Programm oder sind die immer alle happy? Wie kann man sich das vorstellen?
Feedback bekommen wir jetzt gar nicht mal so viel. Wir sehen es halt an den Classes. Wenn die Classes gut besucht sind, viele Check-in an dem Tag, dann wissen wir, okay, das Programm ist gut. Wenn man an einem Tag keiner auftaucht, dann dann lag es wahrscheinlich am Programm, wie zum Beispiel, wenn Backsquats drankommt, sind die Classes voll. Wenn dann im Gegensatz mal viel Laufen drankommt, zweimal Laufen, bloß vielleicht dann noch irgendwie ein Highskill wie Masse ab und so, dann sehen wir einfach, dass die Leute darauf keinen Bock haben und die Classes auch relativ leer sind. So kriegen wir das Feedback und programmieren. Was so der Wandel anbelangt, also man merkt halt, dadurch, dass immer eine größere Masse zu uns kommt, die auch teilweise seit 10, 15 Jahren keinen Sport mehr gemacht haben, wandelt sich natürlich da auch das Programm, dass wir nicht mehr so viel Volumen reinbringen oder auch sehr viel auf Gesundheitssport gehen. Das würde ich sagen.
Ja, wir machen, was vielleicht noch dazu kommt, alle 2 Jahre in der Regel machen wir eine Umfrage und das Programming ist da auch ein Thema. Und wie du sagst, also da kann man in der Regel, man bekommt mehr schlechtes Feedback als gutes Feedback, weil, wie du sagst, wenn Leute zufrieden sind, sagen sie nichts. Wenn sie unzufrieden sind, dann kommen die entsprechenden Kommentare. Und es ist aber ganz schwer, daraus rauszulesen, so soll es sein. Weil das,
ja, die Leute, weil, die meckern ja dann nur, die sagen ja nur, das passt mir nicht, ne? Aber genau, der konstruktive Vorschlag, der fehlt.
Genau, also insofern glaube ich, ist es sinnvoll, dass man da auch wirklich als Box seinen eigenen Weg geht und sagt, wir glauben und sind überzeugt und das ist gut, wenn die Mitglieder das machen, wie Marie eben gesagt hat, beispielsweise eben jetzt stärkerer Fokus auf Kraft, sowohl was Handel angeht, als auch was Gymnastik angeht, weil wir glauben, dass das die Leute ja auch einfach vor Verletzungen schützt. Also setzen wir das so um und wir sind uns sicher, dass es dem einen oder anderen dann vielleicht nicht so gefallen wird, dass er sagt, boah, ich möchte aber viel, viel mehr an den Skills arbeiten. Ja, das wird dann ein bisschen weniger an der Stelle tatsächlich, aber es fällt nicht auf null. Aber wir sind davon überzeugt und stehen dahinter und würden das eben auch Leuten gegenüber vertreten, wenn die uns entsprechendes Feedback geben, dass wir sagen, das und das sind die Gründe, warum wir das Programming jetzt so gestalten. Und ich glaube, da sollte man dann eben auch seinen eigenen Weg finden und jetzt kein Fähnchen im Wind sein, was, sage ich mal, dann 1000 Wechsel hat, sondern sagen, okay, das ist es. Aber ganz wichtig, dadurch, dass wir eben auch mittlerweile einen relativ breiten Umfang an verschiedenen Klassen anbieten, dass eben neben den CrossFit-Klassen, wie Marie schon gesagt hat, eben auch Endurance-Klassen besteht, dass es reine Gymnastik-Klassen geht. Dadurch kann ich die anderen Leute auch wieder abholen. Dadurch kann ich eben auch denjenigen, wir haben auch Leute, die eben, ich sag mal, nur Functional Bodybuilding zum Beispiel besuchen, die sagen, nee, ich möchte gar nicht so schnaufen, also, aber ich möchte eben stärker werden, ich möchte, sag ich mal, vielleicht gewisse Defizite abbauen. Und das tut mir gut, die Klassen, und deswegen besuchen sie fast nur die Klassen. Sagen wir, fein, dann bieten wir dir auch ein Programm. Andere wollen nur schnaufen oder wollen sich auf den Hyrox vorbereiten, dann können die beim Hyrox mitmachen. Also da, glaube ich, ist es auch ganz gut, wenn man sich da vielfältig aufstellt, sodass man eben auch ja, eine größtmögliche Anzahl an Leuten abholt. Und das Wichtigste, was wir immer sagen, ist, dass die Leute sich überhaupt bewegen und ob sie jetzt dann, welches Programm sie genau verfolgen, ist dann jetzt auch eher zweitrangig. Ne?
Es gibt ja ganz viele CrossFit-Boxen mit einer Location. Es gibt einige mit zwei. Es gibt relativ wenige, zumindest mal in Deutschland, mit 4. Was würdest du jemandem raten, der jetzt vielleicht CrossFit-Box-Owner ist, der eine Location hat, der darüber nachdenkt, vielleicht eine zweite Location aufzumachen? Was ist so der, vielleicht auch aus Lerneffekten, so der größte Fuck-up oder so das größte Fettnäpfchen, was du vermeiden solltest? Du hast ja vorhin schön angesprochen mit dem Thema Lage, 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 hat ihren Preis, Preis, Preis. Ne? Also hast du vielleicht da so einen Tipp, wo du jetzt weißt, okay, ich habe jetzt die 4. Location aufgemacht, ich habe jetzt gewisse Erfahrungswerte gesammelt. Ne? Gibt es da irgendwas, wo du unbedingt jemandem mit auf den Weg geben wollen würdest?
Schwieriger, weil wir natürlich wie ich eben auch schon in der Historie gesagt habe, so ein bisschen spezielle Entwicklung hatten mit diesen ja ursprünglich verschiedenen, diesen vielen Räumen in der einen Location, die dann auch wieder über die Stadt verteilbar waren. Das muss man sagen, war eben ganz großer Vorteil, den sicherlich nicht alle haben. Oder der schwierig ist, so 1:1 nachzubilden. Grundsätzlich, also wir sagen, es ist in einer Stadt wie München absolut wichtig, zu den Leuten hinzukommen und deswegen da eben auf die Karte zu schauen, welche Fläche decken wir noch nicht unbedingt ab und eben dorthin zu gehen. Man darf es aber nicht unterschätzen, und da sind wir auch jedes Mal tatsächlich immer von ein bisschen überrascht worden, wie es dann ist, sowas erstmal in Gang zu bekommen, erfordert eben auch schon gewisse Kapitalreserven. Also dessen sollte man sich auf jeden Fall bewusst sein und den Schritt deswegen meines Erachtens nicht zu früh gehen und gucken, dass man die Kosten am Anfang nicht zu hoch schraubt. Wenn ich mit der nächsten Location sofort mir 3 Festangestellte reinhole und selbst gar nicht mehr vor Ort bin, halte ich es eher für schwierig. Also wirklich nur dann, wenn ich erstmal ausreichend Kapital angesammelt habe, wenn ich in meinen bestehenden Locations gewisse Überschüsse erwirtschafte, erst dann, glaube ich, macht es Sinn, sich eben um das Thema weitere Standorte zu kümmern und da dann auch gucken, dass man eben selbst auch, man kann nicht überall sein, aber durch regelmäßige Besprechungen vor Ort immer auch da nah dran ist. Was passiert da? Und natürlich das Allerwichtigste, ich muss Leute dann vor Ort setzen, denen ich absolut vertrauen kann.
Ja, da hast du ja Glück, dass du jemanden an deiner Seite hast, ne, dem du absolut vertrauen kannst. Also ihr habt ja gemeinsam schon eine gewisse Historie und ihr habt jetzt auch, seitdem du mit am Start bist, auch eine trotz Corona wunderschöne Entwicklung hingelegt. Ne, das ist, wie gesagt, von außen stehend, wenn jemand CrossFit sagt in Deutschland, dann fällt immer sofort CrossFit Munich ein oder MyLeo. Also Leo hast du ja vorhin auch schon erwähnt. Ne? Das ist einfach, beim Leo denke ich immer sofort an Style, genauso wie du auch. Und bei CrossFit Munich denke ich immer, ja, das sind die, die so krass viele Mitglieder haben. Ne? Also stellvertretend für wirtschaftlichen Erfolg. Ja, also von daher habt ihr euch auch innerhalb der deutschen CrossFit-Community und bestimmt auch weltweit, weil ich unterstelle mal, dass es auch jetzt nicht nur in Deutschland, sondern auch europaweit, weltweit nicht so viele krasse CrossFit-Boxen gibt mit 4-stelligen Mitgliederzahlen. Also ich denke auch, dass das ein Aushängeschild ist. Habt ihr euch einen sehr, sehr coolen Namen gemacht und ich finde es auch super spannend, dass ihr jetzt vielleicht auch drüber nachdenkt, ins Podcast-Game einzusteigen, ja, weil ihr habt so viel zu erzählen. Eigentlich hat jeder so viel zu erzählen und viele wissen das einfach noch gar nicht, dass da draußen ganz viele Leute sind, die warten und auch solche spannenden Geschichten warten und da Bock drauf haben, dazu zu hören. Also von daher bin ich mal gespannt, wo sich unsere gemeinsamen Wege noch kreuzen werden. Spätestens im November, glaube ich, bin ich bei der CrossFit Health Conference in München. Mhm. Da schiebe ich dann bestimmt mal einen Drop-in ein bei euch.
Ja, sehr gerne.
Ja, würden wir uns sehr, sehr freuen. Felix, weiß gar nicht, kennst du denn tatsächlich einen unserer jetzigen Standorte oder ist das letzte Mal, der letzte Besuch in München tatsächlich eben dieser jetzt häufig schon erwähnte Werksfehler-Standort gewesen?
Also in der Tat war das jetzt nicht mein letzter Besuch in München, aber als ich das letzte Mal in München war, habe ich einen Freund besucht und der hatte so eine Mitgliedschaft in so einem komischen Edelfitnessstudio und habe ich eigentlich auch gesagt, komm, wir gehen mal CrossFit machen. Mhm. Er hat gemeint, ja, guck mal, da kann man doch auch so Functional Training machen. Deswegen hat er mich damit geschleift. Das war so eine Lage mitten in der Innenstadt. Ja, wahrscheinlich sowas, wie du beschrieben hast vorhin. Also von daher blieb mir das verwehrt. Aber jetzt beim nächsten Besuch in München lasse ich mir das nicht nehmen. Also alle Standorte kriege ich nicht hin. Aber du sagst dann einfach, wo es am coolsten ist. Und dann komme ich dann genau dahin und treffe mich mit euch zwei. Und dann machen wir eine schöne Session zusammen.
Ja, sehr, sehr gerne, Felix. Also bist herzlich, herzlich eingeladen bei uns. Und ich hätte dir auch, oder wir hätten dir auch eine Boxtour gegeben und hätten dir einmal den Kreis einmal um München herum gemacht. Also jetzt haben wir uns ja ein bisschen sternförmig um München, in München verbreitet.
Das machen wir einfach. Dann nehmen wir die Kamera mit, machen einen coolen Vlog und dann gibt es dann die CrossFit Munich Impressionen bei YouTube zu sehen.
Ja, super gern.
Ja.
Ja, dann vielen lieben Dank euch zwei für die weite Reise. Also ich weiß es sehr zu schätzen, wenn jemand extra sich aufmacht zu mir, um gemeinsam mit mir zu podcasten. Normalerweise immer umgekehrt. Ich fahre immer zu den Leuten. Deswegen war das jetzt mal eine tolle Abwechslung, dass ihr mich besucht. Und wie gesagt, wenn ich in München bin, habe ich sowieso die Podcast-Sachen dabei. Also von daher, vielleicht schieben wir auch eine zweite Folge rein. Ne? Mal gucken. Haben ja auch noch nicht alles erzählt heute. So ein bisschen was bleibt ja noch übrig. Und ja, in der Zwischenzeit wünsche ich euch eine gute Zeit. Weiterhin toi, toi, toi. Macht da weiter, wo ihr gerade steht. Ich glaube, Tipps kann ich euch nicht mitgeben, weil das läuft anscheinend ohne Werbung und Co. Ja, also von daher, von außen betrachtet, macht ihr das schon ganz gut.
Ja, vielen Dank auch für deine Zeit. Ich glaube, wir haben ein bisschen was mitgenommen auch, wie so ein Podcast funktioniert und wissen jetzt auch ein bisschen mehr, ob das was für uns ist und ob wir weitermachen oder es vielleicht auch sein lassen. Ja,
Ihr seht ja, das ist hier komplett entspannt, ne? Da fällt auch mal eine Flasche um, da ruft mal jemand an, ne? Da vergisst man mal die Speicherkarten. Also Podcasten, das ist ganz flexibel. Da muss man einfach nur ganz ruhig sein und drüber stehen über den Ding und dann läuft das schon.
Ja, war auf jeden Fall wirklich eine schöne Erfahrung. Erste Mal. Aber schau mal, ob es dann auch einen CrossFit Munich Podcast irgendwann geben wird.
Also für die Community und fürs Community Building absolut gutes Tool, ja, weil es hören wirklich, glaube ich, 80% der Leute, die hier trainieren, den Podcast. Und wenn man das jetzt mal auf die etwas größere Mitgliederzahl umlegt, dann habt ihr auf jeden Fall schon von the get-go eine richtig gute Zuhörerschaft. Also von daher, ne, kann ich euch das nur empfehlen.
Okay, danke. Schauen wir mal, ob und wie wir es umsetzen.
Denkt dran, ne, wenn ihr den Podcast hört, schaut mal bei CrossFit Munich auf dem Instagram-Kanal vorbei. Ne? Die freuen sich auch über einen Follow. Davon kann man nie genug haben.
Auf jeden Fall, da ist noch Luft.
Und dieser Podcast kann auch noch den einen oder anderen Follower vertragen. Natürlich auch eine 5-Sterne-Bewertung. Und in diesem Sinne hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.